Du bist ja Projektleiterin der Beratungsstelle Inklusion im Fußball. Könntest du eingehend kurz den Inklusionsbegriff erklären und beschreiben, was dieser für den Fußball bedeutet?
Ja, also Kick-In berät ja Fußballvereine und Fans beim Thema Inklusion und wir arbeiten ganz bewusst mit einem ganzheitlichen Inklusionsbegriff. Also in Deutschland im Sprachgebrauch wird Inklusion oft auf Menschen mit Behinderungen reduziert verwendet. Und eigentlich ist aber Inklusion auch in der wissenschaftlichen Definition ein ganzheitlicher Begriff für eine Leitidee zu Vielfalt in der Gesellschaft. Und insofern, also damit arbeiten wir. Also es betrifft sozusagen alle Dimensionen von Vielfalt, ne? Ob jetzt aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Behinderung, sozusagen. Also umfasst sozusagen all diese Dimensionen und es geht uns darum, sozusagen einen Prozess für Vielfalt im Fußball zu fördern. Weil wir machen ja schon ganz viel für Gegendiskriminierung, also Gegendiskriminierung im Fußball, was auch ein Teil von Inklusionsarbeit ist, aber es wird noch teilweise zu wenig für Vielfalt getan.
Was hat sich denn bezüglich Inklusion im Fußball in den letzten Jahren getan? Was waren und sind denn die größten Baustellen bei euch?
Also, ne, also Kick-In als Beratungsstelle gibt es ja noch nicht so lange. Es ist ein relativ neues Angebot. Seit Ende 2017 sind wir am Arbeiten in dem Bereich im Fußball. Grundsätzlich ist es so, dass die Fußballvereine in der Vergangenheit sehr viel gegen Diskriminierung, also vor allem Rassismus, getan haben, sich da engagiert haben, auch Fangruppen da sehr dominierend waren, sogar in der Bewegung historisch gesehen. Und also da hat sich sehr viel bewegt. Es gab aber auch im Bereich der Medienarbeit, zum Beispiel bei den Fanprojekten, es gab beim Thema Geflüchtete, also so gerade auch von 2014, 15 an, gab es sehr viel Aktionen. Und da machen die Vereine schon einiges. Auch für Menschen mit Behinderung gibt es grundsätzlich Strukturen, aber von sozusagen nachhaltiger Inklusion für all diese Gruppen sind wir noch weit entfernt. Das sieht man auch an der Zuschauerzusammensetzung im Stadion. Noch ein Beispiel hinterher, was auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, war ja auch das Engagement für sexuelle Vielfalt, also Fußballfans gegen Homophobie oder auch die Queer Football Fanclubs, die sich da organisiert haben. Das sind eben alles so Dimensionen, die schon sozusagen ein sehr ganzheitliches Bild zusammen ergeben, aber sozusagen in ganz vielen Bereichen noch Einzelmaßnahmen sind.
Inwieweit hängen denn nun Frauen im Fußball und Inklusion zusammen?
Beim Thema Inklusion ist vielleicht noch ein Aspekt wichtig, der auch oft vernachlässigt wird in der Praxis. Im Gegensatz zur Integration kommt Inklusion aus der Perspektive, dass sich die soziale Umwelt und die Institutionen an die Bedürfnisse all ihrer Einzelmitglieder anpassen sollten. Integration geht ja eher von einer Anpassung der Minderheiten und Integration der Minderheiten in eine Mehrheitsgesellschaft aus. Und Inklusion kommt genau aus der anderen Perspektive, nämlich Vielfalt als Stärke und Ressource in der Gesellschaft anzuerkennen und sich darauf auszurichten. Und da kommt eben das Thema Frauen auch ins Spiel, genauso wie alle anderen Gruppen, über die wir schon gesprochen haben. Da das Thema bei Frauen im Fußball ist es so, es gibt Erhebungen in der Gesamtgesellschaft, na, der Anteil der Frauen in der Gesamtgesellschaft liegt bei etwas über 50%. Mehr als 40% der Frauen geben an, Fußballfans zu sein. Dabei liegt der Anteil der Frauen im Stadion trotzdem nur bei etwas über 25% derzeit. Das sagt schon aus, dass es da auf jeden Fall eine Diskrepanz gibt und auch potenziell ist das ein Hinweis auf Ausgrenzungsmechanismen.
In Bezug auf Diskriminierung und Ausgrenzung, inwiefern ist denn die Kurve an sich, in der man teilweise anonym in der Fanmasse untergehen kann, Ort von Übergriffen beziehungsweise vielleicht sogar sexuellen Übergriffen?
Also zuerst mal ist zu sagen, dass Ausgrenzung und sexueller Übergriff nicht dasselbe sind, das ist nicht gleichzusetzen. Also allgemein kann man wahrscheinlich formulieren, dass es Ausgrenzungsmechanismen gibt im Stadion, die viel früher anfangen als ein eigentlicher sexueller Übergriff. Das können Sprüche, das kann Werbung sein, die Frauen tendenziell als Sexobjekt darstellt, also sozusagen darauf reduziert und eben ihnen so ein bisschen das Fansein abspricht. Und wenn sozusagen so eine Sichtweise auf Frauen in der Kurve dominiert, dann ist natürlich auch sozusagen der nächste Schritt durchaus akzeptabel für dann aber wiederum eine weitaus größere Minderheit an Männern, die das dann eben auch irgendwo legitim finden, weil ja sozusagen der Rest des Stadions oder der Rest, die restliche Perspektive damit auch stimmig ist, ne? Frauen als sexuelle Objekte, also öffnen auch eine Tür in der Darstellung für einen Glauben zumindest einiger weniger, dass dann auch übergriffiges Verhalten legitim sein könnte. Und genau das wird ja auch immer wieder mal berichtet, weshalb es da jetzt auch zunehmend Initiativen gibt, die sich dem Thema annehmen wollen und da auch aktiv werden.
Wie sieht es denn mit Ordnungskräften und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus? Sind diese Berufsgruppen angemessen sensibilisiert für das Thema?
Also es gab eine Untersuchung, eine Erhebung von FIN, dem Netzwerk, und auch der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Die haben sich mal unter Fanvertreterinnen und Fanprojektlerinnen umgehört. Und grundsätzlich war die Perspektive, dass sexuell übergriffiges Verhalten ein Problem ist. Also ich fasse das jetzt mal sehr verkürzt zusammen. Sexuell übergriffiges Verhalten im Stadion wird als Problem wahrgenommen. Gleichzeitig fühlt man sich sehr wenig in der Lage, sich da adäquat gegen zu wehren, was auch damit zu tun hat, dass es eine geringe Sensibilisierung seitens Ordnungsdienst oder Polizei gibt. Und auch, dass die Frauen, sozusagen die betroffenen Frauen, sich nicht, also es nicht so empfinden, dass Ordnungsdienst oder Polizei da einen adäquaten Schutz darstellen würde. Also es gibt sozusagen schon im Vorfeld die Vermutung, die wären gar nicht ausreichend sensibilisiert. Ich würde das aber aus meiner Arbeitserfahrung auch tendenziell bestätigen.
Wenn solche Probleme in Vereinen auftreten oder im Stadion auftreten, sind das dann die Vereine, die auf euch zukommen, oder wie funktioniert das?
Also das ist ganz unterschiedlich. Im Moment bin ich Teil, also Kick-In, sozusagen beteiligt an einem Netzwerk von verschiedenen Parteien, also Parteien im Sinne von Initiativen und Fanvertreterinnen, die sich gerade zusammengeschlossen haben, um ein Handlungskonzept zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Fußball zu erarbeiten. Das wird so ein Musterhandlungskonzept, das dann ermöglichen soll, auf lokale Vereinskontexte übertragen zu werden. Und das ist sozusagen etwas, was auch aus meinem persönlichen Engagement mit entstanden ist, weil ich ehrenamtlich auch die Ausstellung Fantastic Females mit kuriert habe und bin dann eben dadurch in diese Gruppe auch mit rein geschnackt worden, sag ich jetzt mal. Da sitzen dann aber eben auch Vertreterinnen von Fanprojekten oder auch aus dem Netzwerk FIN für Frauen im Fußball mit drin, die da alle zusammen auch an sowas arbeiten. Grundsätzlich, wenn es in Vereinen Probleme gibt, ist es so, dass das entweder dann auch über lokale Fanstrukturen mitbearbeitet wird. Also beispielsweise in Düsseldorf ist das Awareness-Konzept gegen sexualisierte Übergriffe ist dann dort auch aus der Fanszene heraus entstanden. Und der Verein hat das dann sozusagen wohlwollend aufgenommen, sage ich jetzt mal, und unterstützt das sehr aktiv. Genauso ist es eben auch in anderen Vereinen, wo derzeit dran gearbeitet wird. Da kommt das in der Regel aus der Fanszene von problembewussten Fans, mehrheitlich natürlich Frauen, aber eben auch einige Männer, die dabei sind, und die Vereine sozusagen hängen sich da oftmals mit dran, und das meine ich sehr positiv.
Was gibt es denn für andere positive Beispiele von Fußballfans oder vielleicht sogar Ultragruppen, die sich für Inklusion einsetzen?
Das kommt auf das Thema an. Wenn wir jetzt beim Thema Frauen bleiben, würde ich zum Beispiel sagen, es gibt in Deutschland, auf Deutschland bezogen, gab es zum Beispiel in Jena, die von der Horda am Azzurro, gab es eben auch eine Frauengruppe. Die hat sich gegründet, um eben auch Sichtbarkeit herzustellen und dann eben auch Frauen den Einstieg in die Gruppe leichter zu machen. Die hat sich mittlerweile aufgelöst als Gruppe, weil man gesagt hat, man braucht das gar nicht mehr, weil Frauen mittlerweile dort so angekommen sind, dass es da immer eine offene Tür gibt. Das war am Anfang nicht so. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Es gibt solche Frauengruppen an anderen Standorten auch, die sich da einsetzen, oft und meistens sogar auch mit aktiver Unterstützung der jeweils männlichen Gruppenmitglieder, wenn sie an eine Ultragruppe angedockt sind. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, gibt es dann da sehr positive Effekte, also einfach durch die Sichtbarkeit. Man kann es aber auch noch weiter deklinieren. Das Erscheinen der Queer Football Fanclubs, wenn es jetzt um sexuelle Vielfalt geht, hat genau denselben Effekt gehabt. Erstmal gab es eine Sichtbarkeit, und oftmals haben sich diese Fanclubs dann aber auch so mit anderen Faninitiativen zusammengeschlossen und sozusagen dazu Inklusion und Bewusstseinsbildung beigetragen. Allein durch die Tatsache, dass sie existieren, haben sie dann auf das Thema aufmerksam gemacht, was wiederum zu weiteren Aktionen in der lokalen Fanszene geführt hat. St. Pauli möchte ich da nicht immer als Beispiel nennen, auch wenn es da sehr viele positive Beispiele gibt für die verschiedenen Themenfelder. Aber da wird ja auch immer gern kolportiert, St. Pauli ist der andere Verein und das ist woanders gar nicht möglich. Das stimmt so nicht. Also Es ist leider so, aber zum Beispiel Schalke 04, die natürlich gerade so durch eher unschöne Aktionen in der Vereinsführung aufgefallen sind, die da so ein bisschen zumindest im Widerspruch wirken, die machen seit Jahren, also da macht Fanszene gemeinsam mit dem Verein seit Jahren ganz aktiv Arbeit im Bereich Inklusion und die haben jetzt ja auch eine Clearingstelle gelauncht gegen Diskriminierung. Und ohne damit gegenwärtigen Debatten sozusagen in irgendeiner Form schützend entgegenzutreten oder sowas, ist es natürlich so, an dem Konzept wurde nicht erst seit gestern gearbeitet und das ist schon sehr viel älter als die Aussagen von Vereinsoffiziellen.
Kommt es auch vor, dass ihr auf Vereine zugeht, indem ihr so eine kritische Beobachterin-Rolle vielleicht einnehmt?
Aus Sicht von Kick-In tun wir das nicht. Also wir arbeiten ausschließlich auf Basis von Nachfrage, also nachfrageorientiert. Wenn Vereine oder Fans Interesse haben oder Bedarf haben, sozusagen nach Expertise und Beratung in dem Bereich, dann können die gerne auf uns zukommen und da freuen wir uns drauf. Aber wir glauben nicht, dass es sinnhaft ist, sich da anzubieten. Denn wenn man was für Vielfalt machen möchte, dann sollte da auch ein grundsätzlicher Wille für da sein. Deswegen haben wir das bisher nicht so gemacht und hoffe ich, werden es auch nicht machen müssen, weil wir haben auch schon so genug zu tun.
Was gibt es denn in eurer Organisation abseits von Frauen, darüber haben wir jetzt vor allem geredet, noch für Stellen bei euch?
Also Kick-In steht ja, wie gesagt, für einen ganzheitlichen Inklusionsbegriff. Wir haben heute oder jetzt sehr viel über das Thema Frauen im Fußball gesprochen. Aber unsere Aktivitäten gehen so durch die Bank. Also wir machen bei Kick-In Prozessberatungen, so, ne? Wenn Vereine sagen, sie wollen den Themenbereich Inklusion im Verein ganzheitlich aufsetzen oder sie haben innerhalb des Themenbereichs ein bestimmtes Thema, was sie bearbeiten wollen, dann helfen wir sozusagen, den Prozess auch zu begleiten mit Schulungen oder auch individuellen Fachberatungen, je nach Themenschwerpunkt. Und das kann sich drehen von Themenfeldern. Also wir hatten jetzt das Frauenthema, ne, als die Anlaufstelle zum Beispiel in Darmstadt gegründet wurde, die jetzt Lilly heißt, wurde ich auch konsultiert von der Fanabteilung und da um Rat gefragt. Dann gibt es aber auch zum Beispiel den Themenkomplex Behinderung, wo ich immer, also wo Kick-In immer wieder angefragt wird, um Beratung, Fachberatung wie auch Prozessberatung im Sinne von, wir wollen zum Beispiel die Behinderten-Fanbetreuung professionalisieren, wie machen wir das, wie installieren wir Barrierefreiheit sozusagen im Gesamtverein. Das geht ja nicht nur die Behinderten-Fanbetreuung was an, sondern es reicht von Stadionbau bis Webseiten. Wie positionieren wir uns im Bereich Migration, sexuelle Vielfalt? Was sind die richtigen Begrifflichkeiten, die wir benutzen müssen in dem Bereich? Also das Spektrum ist schon sehr groß.
Was gibt es denn momentan für Organisationen neben euch, an die man sich wenden kann oder über die man sich über das Thema besser informieren kann?
Na, es gibt natürlich Fanorganisationen wie BAF oder auch die Queer Football Fanclubs oder Fußballfans gegen Homophobie, die in ihren jeweiligen Schwerpunkten dann schon langjährig aktiv sind. Bei Queer Football Fanclubs und Fußballfans gegen Homophobie ergibt sich das von selbst. FIN hatte ich vorhin genannt, das Netzwerk Frauen im Fußball. Das sind sozusagen aktivistische Strukturen, die sich in dem Bereich einsetzen. Dann gibt es die COFAS, die viel in dem Bereich arbeitet. Das ist das Kompetenzzentrum für Fußballkultur und sportbezogene Sozialarbeit. Kurz COFAS, die haben eben auch schon, also mit Fanforscher Robert Klaus, sich viel im Bereich Rechtsextremismus, Antirassismusarbeit im Fußball auseinandergesetzt, arbeiten aber auch zum Thema sexuelle Vielfalt, Antisexismus im Fußball. Also die sind auf jeden Fall spannend. Und dann gibt es natürlich noch TOR, das ist ein Kompetenzzentrum für Blinden- und Sehbehindertenreportage in Sport und Gesellschaft. Die machen im Bereich der audiodeskriptiven Reportage im Sport ganz tolle Arbeit. Das kennt man sozusagen aus manchen Stadien, zum Beispiel beim FC St. Pauli, um das als ein Beispiel zu nennen, oder bei Dynamo Dresden. Da ist das Fanradio im ganzen Stadion zu empfangen und ist gleichzeitig die audiodeskriptive Reportage für blinde und sehbehinderte Fußballfans.